Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Jan Stranghöner.
Wir zeichnen auf und sagen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. In gewohnter Manier wieder direkt auf eure Ohren, diesmal mit einer Special-Ausgabe rund um einen Vortrag, den wir auf dem Adscamp gehört haben. Und ich habe einen Gast und ich bin sehr, sehr froh, dass er heute dabei ist. Lieber Matthias Leucht, Grüße in den Norden hier aus der Nerd Cave. Schön, dass du am Start bist.
Ja, liebe Grüße zurück, Jan, und cool, dass ich hier sein kann.
Wir haben uns vor 2 oder 3 Jahren auf dem Adscamp tatsächlich kennengelernt, in einem der Sessions, eigentlich der wichtigsten Sessions, das sind nämlich die Sessions zwischen den Vorträgen und am Vorabend, wenn es ans Networking geht und wenn man ins Fachsimpeln und in den Austausch kommt. Und du hast mir damals gesagt, hey Jan, ganz ehrlich, jetzt hier so bei dem Event, mein großes Ziel ist es mal, bei euch auf der Bühne zu stehen. Dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt und haben seitdem connected und uns regelmäßig ausgetauscht, nicht nur zu einem potenziellen Vortrag, aber auch, und ja, dieses Jahr war es dann soweit, dass du bei uns auf der Bühne standst. Wie war es denn so für dich?
Aufregend. Es war definitiv aufregend. Und ich werde auch immer komisch angeschaut, wenn ich sage so, ey, das ist wirklich so mein Traum gewesen. Oder ne, auf der Bühne bei euch explizit zu sein, weil die dann immer so denken, also ich weiß nicht, was die Leute denken, als würde ich das immer nur so phrasenmäßig verkaufen wollen irgendwie. Aber deswegen war ich auch total aufgeregt, dass es endlich losgeht. Ich habe da lange auch drauf hingearbeitet, so, ne? Damit man da das auch entsprechend schafft. Und ja, deswegen, es war total geil, hat mega doll Spaß gemacht. Der Austausch davor und auch danach mit den Leuten auf dem Adscamp. Also ja, ich habe es geliebt. Und 2025 bin ich auch schon ganz heiß, vielleicht auch wieder etwas beitragen zu können. Also ganz, ganz geil was.
Das ist eine schöne Geschichte und vielen, vielen Dank dann auch da für das Feedback. Wir sind ja immer sehr daran interessiert, dann auch Menschen auf die Bühne zu stellen, vielleicht das erste Mal sprechen. Also wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, ah, Nerds-Podcast höre ich und ich bin regelmäßig im Performance-Marketing, aber ich bin jetzt nicht die Person, die extrem laut da drin ist oder gut da drin ist, laut zu trommeln auf LinkedIn. Und wie werden die denn auf mich aufmerksam und gibt's einen Call for Paper? Einen Call for Paper gibt's nicht, aber ihr könnt immer uns Nerds auch anschreiben und sagen, ey, ich hätte gerne irgendwie die Möglichkeit, mal mit euch in den Austausch zu gehen, was ein potenzielles Thema ist. Und wir freuen uns dann immer auf Initiativen, so wie von dir, Matthias. Und du kannst ja schon mal den 15.09. merken. 15.09.2025, save the date. Da ist wieder Adscamp-Zeit in Köln.
So. Sehr stark. Das wird wieder wild.
Ja, das wird wieder wild. Ja, wir zeichnen jetzt auf. Viele von uns sind ja auch in der Planung, was nächstes Jahr so ansteht. Wir sprechen über Dinge, die passiert sind. Aber bevor wir thematisch reingehen, einmal kurz einen Kontext zu dir, Matthias. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und wie bist du so Richtung Performance Marketing, insbesondere das Thema Paid Social, dann gewandert? Wie hast du dich so nach und nach dahin entwickelt? Gib uns doch mal einen kurzen Abriss, wie so deine Geschichte ist.
Ja, meine Geschichte. Also, es fing an, 1987, meine Geburt. Nein, also ursprünglich komme ich aus dem lokalen Handel tatsächlich, wo ich ganz normal, also Kaufmann gelernt habe, als Kaufmann gearbeitet habe. Ich durfte dann Abteilungsleiter werden und dann auch Filialleiter. Und wir haben schon immer halt so Zahlen und natürlich Marketingaktionen auch im lokalen Shop halt vor Ort natürlich immer total Spaß gemacht, nah am Kunden sein. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, so hey, das geht ja auch alles irgendwie digital ziemlich gut. Und ein Freund von mir, ein damaliger Freund, hatte eine Digitalagentur. Und da bin ich dann tatsächlich quasi reingestolpert, habe dem Handel den Rücken gekehrt. Und ja, von dieser Station, von meinem damaligen Freund, war ich bei Charles & Charlotte, 3 Jahre insgesamt. Und ja, da konnte ich halt wirklich meine Skills im Paid Marketing quasi nochmal vertiefen. Genau, dann war ich ja noch ganz kurz bei Jakob Strelo und dann habe ich mich selbstständig gemacht, entsprechend mit Lighthouse Ads und halt meiner Vision, da wirklich richtig, richtig coolen Kram zu veranstalten. Und genau, das ist so meine Geschichte. Und so bin ich halt auch zum Adscamp gekommen am Ende des Tages, genau.
Genau, der Pascal da stand damals auf der Bühne und hat dich mitgebracht und du warst so, ah krass, das funktioniert erst, das Adscamp. Und es ist, ehrt uns und umso schöner, wie du ja schon gesagt hast, dass dann diese ganze Transformation, die du ja dann begleitet hast vom Handel ins Digitale, wo du ja gesehen hast, so okay, da verändert sich gerade ganz viel, die hast du dann inhaltlich auch mitgemacht jetzt die letzten Jahre. Da wollen wir dann auch gleich drüber sprechen, über deinen Talk, weil du hast uns gezeigt, wie man mit einer Kampagne von 145 Euro auf 25.000 Euro netto Umsatz kommt, was ja ganz spannend ist. Das ist die große Möhre, die alle haben wollen. Aber aus der Aktualität heraus müssen wir jetzt fairerweise sagen, wir zeichnen gerade aus und haben die wildeste Zeit des Jahres oder sind in der wildesten Zeit des Jahres, aber eine unserer E-Commerce Peak Season Events haben wir jetzt gerade hinter uns gelassen. Wir zeichnen auf in der Woche nach Black Friday und Cyber Monday. Und da muss ich natürlich als neugieriger Interviewer gerade dich auch fragen mit Schwerpunkt E-Com. Wie ist es denn gelaufen? Was ist so deine Beobachtung? Was hast du festgestellt? Was war dieses Jahr vielleicht anders als die Jahre davor?
Genau, also gemischte Gefühle, einige Brands haben den Startschuss ganz klar verpasst, so, ja. Ne? Also die sind wirklich erst am Black Friday selbst in die Materie des Black Fridays eingetaucht, wobei andere halt schon früher zu Party waren und entsprechend auch die besseren Cocktails abgestaubt haben, ne? Also ich fange immer lieber früher an, generiere schon die ersten Learnings und stehe dann stark da am Black Friday selbst, um die Budgets halt auch hoch zu skalieren. Und bei mir auf den Accounts habe ich dieses Jahr aber auch gemerkt, so nach dem Black Friday wirklich steiler Abfall, also von Freitag auf Samstag steiler Abfall, schnell runter reduzieren das Budget, um dann noch irgendwie im Rahmen zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz war es wirklich gut so. Und bezogen auf den Case jetzt vom Adscamp, bei dem Kunden haben wir explizit aber auf ein Black Friday Offer an sich verzichtet, weil die Margen es nicht zulassen. Aber dieser Case ist in dem Black Friday Monat mit 195.000 Euro Umsatz ausgestiegen zu 36.000 Euro Profit. Insgesamt ist dann hingeblieben. Also war auch für die Brand neuer Rekord.
Ja, ich finde das ja immer spannend, ne? aus unserer Perspektive. Wir sind ja auch selber als Agentur unterwegs und betreuen halt ein paar Kunden aus unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Und da gibt es so drei Beobachtungen, die ich irgendwie ganz, ganz spannend fand. Zum einen so dieses Thema, ja, das wird irgendwie so der Black Month, aber wirklich kaufen tun die Leute halt dann doch erst, wenn es Geld gegeben hat und auch wenn andere Kanäle in die Kommunikation mit einsteigen. Also hast schon gesehen, klar, die Rabatte und die Offers, die bauen sich so auf, aber die Menschen sind ein Stück weit dazu konditioniert, dass es halt dann am Black Friday selber richtig erst vielleicht die fetten Rabatte zu holen gibt. Mhm. Der Handel und alle anderen Mediakanäle haben halt auch in den Tagen davor erst angefangen, wirklich so die Trommel zu rühren, sodass dann aber overall gesprochen das erste Mal seit langem für die Leute da draußen wieder dieser Impuls kam, es ist jetzt okay, Geld auszugeben. Ne? So, also bei allen Krisen und bei allen Inflationen und bei allen, du musst sparen und alles wird teurer, war das jetzt so dieses Thema, okay, Grundtenor, jetzt ist der Zeitpunkt, gib Geld aus, die Leute haben es ausgegeben. Aber natürlich ist es auch ein Stück weit eine Verschleppung von Umsatz, ne, aus den vielleicht Wochen davor Richtung Monatsende. Die Wochen davor waren eher mau tatsächlich bei uns, ne, wo man sagt, die Leute warten ab, die geben kein Geld ab. Also genau dieses Framing so, das ist der Black Month und jetzt geben alle Leute Geld aus. Ist tatsächlich bei vielen Kunden von uns nicht aufgegangen, sondern war dann die Black Week als solches und der Black Friday und auch tatsächlich das Wochenende danach ist bei uns nicht so rapide abgefallen, sondern es lief noch durchaus gut, nicht bei allen, aber du hast gemerkt, es werden bewusste Kaufentscheidungen getroffen. Das heißt, wenn du vorher auch als Marke sichtbar warst und wenn du nicht irgendwie die ganze Zeit mit Angeboten und Rabatten rausgehst, sondern das ein Stück weit auch verknappst auf diesen Zeitpunkt, dann geht die Taktik dann gut auf. Das zweite Thema ist tatsächlich dieses, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Rabatte versus Bundling. Also die Marken waren deutlich stärker in, ich gebe dir noch ein Add-on oder ich gebe dir noch was dazu. Und es war nicht nur das Thema Rabatte, weil du hast ja eben schon gesagt, ne, lässt es die Marge und die Kalkulation zu, überhaupt auf Rabatte zu gehen. Da gab es einige im Markt, die dieses Jahr gesagt haben, okay, ich gehe eher mit einem Giveaway oder einem Add-on mit raus und bin da durchaus auch vielleicht auf Basis der letzten Jahre ein Stück weit sensibilisierter für, wie wirtschaftlich kann ich eigentlich sein, wenn ich einen bestimmten Rabatt gebe. Also da merkt man einfach, der Markt ist auch ein Stück weit more educated als vielleicht noch so vor 2-3 Jahren. Das war ganz spannend. Und ja, das, was irgendwie immer noch funktioniert oder was viele ansetzen, ist so dieses Gated-Rabatte, ne? Also vorher Leads einsammeln und dann irgendwie an die Leute, die Leads geworden sind, nur die Sachen raushauen.
Genau, Shop-dicht machen, genau.
Genau. Ja. Lustigerweise, so die Effekte aus den letzten Jahren, nicht zwingend die Black Friday Ads sind die am besten performen, sondern die immer gut verkaufen sowieso. Teilweise musst du gar keine Rabatte geben, sondern die Leute sind so in Shopping-Laune, dass sie dann halt einfach zuschlagen. Und bei dir, also ne, das ist so, meine Frau hat einen kleinen Online-Shop, die macht keine Rabatte, aber trotzdem siehst du dann halt einfach, die Leute sind in Kauflaune und kaufen halt einfach an den Tagen mehr. Scheißegal, ob du einen Rabatt machst oder nicht. So, ist einfach so, okay, ich kaufe jetzt Einzeit. So.
Das ist, genau. Also wir haben auch jetzt in dem speziellen, also es ist ja schön, dass, ne, das ist der gleiche Fall vom Ads-Camp, halt, das ist nämlich darauf Bezug. Einfach die Evergreen-Ads laufen lassen. Das war's. Ne? Und Budget halt draufgeschüttet, noch ein bisschen mehr. Ja, aber halt zu einer guten Marge entsprechend eingekauft und nicht mit Verlust womöglich dann noch.
Ja, also ich glaube, dieses Thema Offer-Strategie bei irgendwie, ne, wir müssen effizienter und profitabler sein, das war dieses Jahr so der heilige Gral, so, wo sich viele drum bemüht haben. Mein größtes Fragezeichen tatsächlich bei einer Black Week-Aktion, da würde ich dich gerne einmal abholen, weil ich weiß auch auf Basis unserer Diskussion, die wir auf dem Adscamp hatten, ja, du sprichst ja dann auch in deinem Vortrag von Netto-Profit und Co., also du bist jetzt, kann ich glaube ich vorwegnehmen, kein großer Freund einer ROAS-Metrik oder von einem ROAS-Flex, aber folgendes Beispiel, Matthias, ich bin auf Instagram durch meine Feeds gescrollt und habe nachts nicht schlafen können und habe Ads von Bad Reichenhaller, glaube ich heißen die, bekommen. Die verkaufen Salz.
Ja.
So. Und dieses Salz wurde mit 20% Rabatt angeboten zu einem Stückpreis von brutto 4 Euro. So. Das heißt, wenn du es netto rechnest, bist du, ne, 4 Euro minus 20% oder 19%, dann hast du noch zusätzlich 20% Rabatt. Dann hast du noch Liefergebühren von 5 Euro oder so. Aber warum zur Hölle macht ein Hersteller und Anbieter von Salz einen eigenen Online-Shop? Das muss man eher strategisch schon mal hinterfragen, weil das sind so Stückpreise, wo du dann denkst, so, ey, wer hat euch das empfohlen, das zu machen? Das kann nicht wirtschaftlich sein, außer du verkaufst das 100 Kiloweise im Paket oder im Bundle, aber das gibt's gar nicht im Shop. Und dann machst du noch eine Black Friday-Aktion mit 20% auf eine Dose Salz. Oder Fleur de Sel, ja, okay, ne, aber welche Customer Acquisition Costs hast du denn kalkuliert, um eine Dose Salz für 4 Euro zu verkaufen? Und warum gibst du darauf Rabatt? Das sind so Aktionen, wo ich mir dann denke, du musst die Party halt nicht mitmachen, wenn es kalkulatorisch nicht aufgeht. Oder denk dir irgendeine andere Aktion aus, aber gib halt keinen scheiß Rabatt.
So. Ja, genau. Also Salz im Bundle wäre so richtig konsequent gewesen, ne? So
ja, genau.
20 Verpackungen für 100 Euro, das wäre ein geiler Deal gewesen.
Ja. Geil. An alle Salzprepper da draußen. So.
Ja, genau. Also da müssen wir Salzprepper, ja. Genau. Also da müssen wir auf jeden Fall dann mal anrufen und mal nachfragen, was da eigentlich los war. Das ist sehr spannend. Ich meine, vielleicht ist es ja so ein Lifetime-Value-Flex, sagen wir mal so, ne? Also die wissen so, egal. Ich verkaufe das Ding für 15, ne? Spielt keine Rolle, ich mache total Minus, aber dafür kommen alle 20 Jahre lang zu meiner Brand und kaufen.
Aber doch nicht für so ein austauschbares Produkt, also wenn ich hier Fleur de Sal bin und Mallorca und eine Geschichte erzählt und aus dem Meer und hochwertig und alles fürs Marketing, aber wenn ich eine Präsenz im Handel habe, und Omnichannel digital, alles mache, dann kann ich doch nicht auf eine Packung Salz ein Lifetime Value kalkulieren, also das ist einfach... Die Annahme wäre okay, aber das zu kalkulieren ist schon einfach sich in die Tasche lügen, so.
Ja.
Ja, also, weil der online gekauft hat, dann kauft er mich bestimmt auch 5-mal im Laden, so, das ist Bullshit.
Ja, genau. Ja, das ist typisches so Brand Awareness, vielleicht mit einem zwinkernden Auge dazu gemacht.
Ah, ja. Aber dann halt nicht auf Abverkauf. Da musst du Brand Awareness auch richtig durchsteuern. Aber das soll nicht unser Thema sein. Aber warum? Also, diese Black Week waren echt so ein paar Angebote dabei, wo ich mir dachte so, warum das Produkt? Wie ist deine Rabatt? Wie ist die Offerstruktur? Wie soll das zur Hölle wirtschaftlich sein?
Ja, so, aber das siehst du ja auch wirklich bei, also das ist natürlich ein Low-AOV-Produkt, aber du siehst ja auch bei bei, sage ich mal, Startups, die noch relativ frisch sind, die auch Low AOV Produkte haben mit, sagen wir mal, 14,99, ja, und sagen dann Black Week, es gibt jetzt irgendwie 50% off darauf, die cutten sich damit einfach wirklich komplett ihren Profit. So, und das ist auch immer das, was man im Markt beobachtet, und das ist auch das, wo ich mir immer denke, seid ein bisschen vorsichtig, weil man sieht immer, ey, wir haben neue Umsatzrekorde gemacht und hier ein Umsatzrekord und da ein Umsatzrekord. Aber am Ende des Tages kommt es doch darauf an, was wirklich bei uns auf dem Konto hängen bleibt. Ja, so, der Umsatz ist ja eine Metrik, die blendet dich erstmal total weg. So, ja. Ne, weil was sind die Cost of Goods, die du dahinter hast? Wie hoch sind die Transaktionsgebühren dahinter? Wie viel kostet das Shipping? Wie viel kostet das Picking? Wie viel kostet das Handling? So.
Und was hast du an Overhead? Was hast du an Marketingkosten? Also einfach klassische BWL, einmal die Deckungsbeiträge durchgehen.
So. Genau, so DB1, DB2, DB3. So, und wenn du noch willst, so DB4, EBITDA, was weiß ich, geh irgendwo hin, wo es wirklich realistisch für dich wird. So. Ja. Und das vermisse ich so ein bisschen. Ich vermisse so ein bisschen so, hey, wir haben einen Net-Profit-Rekord aufgestellt. Das wäre eine super valide Aussage. Und dann hast du dich auch wirklich selbst übertroffen in deinem Business an sich.
Aber da kann man nicht so einfach einen Screenshot von machen und auf LinkedIn posten. Weißt du, es ist einfacher, wenn man Ads-Manager aufmacht und eine hohe ROAS-Zahl hat, weil dann macht man einen Screenshot und postet das. Ja. Und wenn man das, dann müsste man ja Kalkulationen, und dann ist es eine Tabelle und nur eine Zeile. Und das ist nicht so ein schöner Screenshot.
Ja, stimmt. Sieht nicht so spektakulär aus. Genau. Ja. Ne? Und dein Konto schreit einfach so blank, ich bin leer.
Ja, genau. Ne?
Genau, das ist immer so die große Herausforderung. Ja,
wahrscheinlich tut so eine Handelsmarke dann, die irgendwie mal ein bisschen E-Commerce ausprobiert, dann auch nicht weh, sondern es ist irgendwie eine Geschichte, die erzählt wird dann nach innen. Ne? Wir machen jetzt auch hier D2C und E-Commerce und so. Ja. Aber lass uns doch mal beim Net Profit bleiben, Matthias. Mhm. Weil dein Thema dieses Jahr tatsächlich war ein bisschen provokant gewählt. Wir haben auch dann in der Vorbesprechung deines Talks vom AdScamp gesagt, okay, was sind denn Themen, also zum einen, wenn man dir folgt auf LinkedIn, kriegt man sehr schnell auch mit, dass du ein sehr ehrlicher Mensch bist und sehr ein Freund der klaren Worte. Und dieses ganze Thema ROAS, auf welche Metrik gucke ich, um Profitabilität zu belegen, ja schon ein Thema ist, was sich halt auch antreibt, wo wir dann gesagt haben, okay, lass uns mal darüber nachdenken, wie wir denn auch diese ganze Transformation, die es ja im Media Buying gibt, ne, insbesondere halt jetzt gerade auf Meta, wo du halt hauptsächlich unterwegs bist, wie kann man die denn sehr plakativ an Beispielen darlegen? Und du bist dann reingegangen, hast gesagt, okay, ey, ne, Transformation ist ein Thema, was halt Media Buying-seitig passiert. Und ich möchte euch halt mal an die Hand nehmen, um von 145 Euro auf 25.000 Euro Net Profit, wie so die Reise aussieht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wenn du halt vorher nichts gemacht hast, ne, und hast dann irgendwie einfach mal Social Ads angeschmissen, und das ist vielleicht so ein, keine Ahnung, Allerweltsprodukt, dann kriegt das vielleicht auch jemand hin, der einfach mal gerade startet. Aber nimm uns doch mal in die Transformation mit, die da passiert ist, weil du bist ein großer Freund von Vereinfachen, von Simplifizieren, und hast am Ende uns gezeigt, wie man das Ganze mit einer Kampagne macht. Aber wie transformiert man denn ein Setup von, weiß ich nicht, 0 Euro oder ein bisschen Net Profit hin zu fünfstellig, indem man einfach nur Kampagnen umbaut? Das klingt ja ein bisschen nach Hexerei. So.
Ja, genau. Also die eine Kampagne ist tatsächlich auch nur Mittel zum Zweck. So, das muss man dabei auch wirklich beachten. Und ich komme ja auch aus der Ära, wo wir wirklich mit ganz, ganz vielen Kampagnen gearbeitet haben. So, dann kam ja das große iOS 14 Update, wo wir gesagt haben, oh, wir müssen jetzt mehr Daten, wir müssen mehr die Daten simplifizieren, ne, damit wir das alles besser nachvollziehen können. So, und dann hatten wir wieder hier einen Hack, da einen Hack, noch mehr Hacks, so, noch mehr Methoden. Und dann war für mich persönlich, das war aus meinem persönlichen Antrieb heraus, wirklich zu sagen, so, ey, ich manage so viel und irgendwie hinten raus bekomme ich zwar irgendwie ein ROAS, aber ich war damit selbst einfach nicht happy. So. Und dann ging es halt los, wirklich, und damit müsste man jetzt auch quasi starten, denn als Brand, dass man sich erstmal fragt, weil das war auch die initiale Frage, die ich mir gestellt habe, wie sehr beeinflusst Meta oder ein TikTok mein Business? So, das muss ich benennen können. Ja. Und das kann man nur ganz schwer benennen, also aus meiner Erfahrung heraus. Ne? Und deshalb ist auch der Schritt hin zu dieser Simplifizierung so wichtig, denn die Simplifizierung hat den Vorteil, da wir nur eine Kampagne benutzen, bündel ich das komplette Budget erstmal auf eine Kampagne. Ich kann testen und skalieren in dieser einen Kampagne. Bedeutet, ich brauche kein dediziertes Testbudget, was mir negative Signale womöglich beschert, ne, und ich wieder ins Geld verbrennen reinrutsche. Und sobald ich auf dieser Kampagne 20% erhöhe, also Budget erhöhe, dann sehe ich auch mit einem externen Tracking-Tool, was ich dafür benötige. Das ist dann so Step Nummer 2, externes Tracking-Tool organisieren. Ne?
Ja.
Dann sehe ich da, was für einen Einfluss nimmt das eigentlich auf meine Google-Brand, auf meine E-Mails. Ja. Ne? So, was für einen Impact hat das eigentlich wirklich overall auf mein Business? Mhm. Und dafür ist diese eine Kampagne wirklich hervorragend, weil du gehst wirklich weg von diesem Mikromanagement, was man hat, und geht hin und sagt, hey, das ist diese eine Kampagne, alles konsolidiert und jede Handlung, die ich da drin vornehme, sehe ich direkt. So. Ja. Sei es auch, du findest ein neues Winning Creative. Wenn du ein neues Winning Creative findest, dann cuttest du richtig schön deine Neukundenkosten, also positiv, ja, und du siehst es alles direkt im Backend, du siehst es direkt auf Meta und weißt, okay, das ist halt einfach krass. So, weil du ein neues Winning Creative einfach gefunden hast und dann geht die Party wirklich los und du kannst wieder 20% mehr reinskalieren. So. Ja. Und so geht es den ganzen Tag gefühlt. Ne? 20% mehr oder 20% weniger bei der Skalierung.
Ja.
Und das macht es halt wirklich so mächtig, diese eine Kampagne.
Ja. Und was ich da ganz charmant finde, noch als Ergänzung, sorry, ich unterbreche, aber viele gehen ja in der Annahme der Möglichkeiten erstmal dahin und sagen, wenn mir diese Möglichkeiten gegeben werden, dann muss ich sie ja ausprobieren, weil ich vielleicht als Dienstleister ja auch ein Stück weit nachweisen muss, dass ich Experte in der Benutzung des Tools bin. Ja, aber so dieses Thema, was du ja auch sehr klar gemacht hast, ist so, ey, ein Wert auf Meta ist am Ende, oder diese Werte verführen halt zur Interpretation. Ja, ja. Das führt erstmal dazu, dass du sehr stark auch darauf guckst, innerhalb von Meta zu optimieren, auf einer Zahlenbasis, die immer noch modelliert ist. Ja, wo wir sagen, okay, genau, das sind halt Werte, die auf Basis von Datenfragmenten modelliert und hochgerechnet werden, aber besorgt euch halt ein drittes unabhängiges Tool, was angeschlossen ist, was sowohl erstmal die Single Source of Truth zwischen Shop-System und Meta am Ende ein Stück weit übereinander legt, ja, wo man dann vielleicht auch andere Kanäle anlegt. Teilweise braucht man das nicht, wenn man jetzt nur ein Shopify und Meta hat, ne, dann sieht man dann irgendwie eine Kampagne fährt hoch, Umsätze in Shopify gehen hoch im Idealfall, das ist so das einfachste Setup. Ja. Aber wie viele Leute einfach noch anhand von reiner Beobachtung von unterschiedlichen Kampagnen und Kampagnenmetriken im Ads Manager handeln, das ist halt schon, das führt ja erstmal dazu, dass man eine Fehlinterpretation oder höhere Wahrscheinlichkeit von Fehlannahmen trifft, um dann halt dieses ganze Setup auch zu optimieren mit ganz vielen Kampagnen, vielen Adsets und Werten, die am Ende aber eigentlich betriebswirtschaftlich wenig bis keinen Sinn machen.
Ja. Genau, also und das ist halt, ne, wir bündeln es und diese Soft-Metriken auch, die wir zum Beispiel haben, ne? Das ist auch, wie viel wert ist so eine Soft-Metrik für uns eigentlich? So, eine 60% Hook-Rate heißt nicht, dass das Creative ansatzweise gut ist, ne? Ja. Genauso wie eine 25% Hold-Rate hat auch überhaupt nichts über die Performance zu sagen. Also das,
aber was sind so schöne neue Begriffe, Matthias, da kann man doch wieder LinkedIn-Beiträge zuschreiben.
Ja, das können andere dann auch machen, ja, genau. So, das sind halt Sachen, wir schauen explizit auf den Neukundenpreis. So, also wirklich Neukunde, nicht Bestandskunde, wirklich den Neukunden profitabel einkaufen. Und sei es 50 Cent, die du verdienst an dem Neukunden, ist komplett egal, weil dann das Transaktionsvolumen nachher auch wirklich entscheidend ist, was du halt auslösen kannst. So, dann ist ja die ganz große Frage dahinter, ja, okay, ja, Neukunden, aber wie bekomme ich denn wirklich eiskalten Traffic auf die Seite? Das ist ja so das allergrößte Rätsel in dieser Kampagnenstruktur, weil wir benutzen Broad Targeting, wir benutzen keine Lookalikes, keine Interests, so, wir schließen höchstens Käufer aus, so, das war's. Und da kommt nämlich das, wohin denn Punkt Nummer 3 quasi jetzt ins Spiel kommt, das ist das Creative. Und es wird immer, also noch immer sehr häufig gesagt, ja, Creatives sind ja eigentlich so King und Queen, ne? Nein, sie sind es. Also endgültig. Der Punkt ist jetzt erreicht, auf Meta-Level und auch auf TikTok-Level, wo die Creatives entscheidend sind dafür, wie gut dein Business über diese Kanäle entsprechend läuft und wie gut du die Neukunden reinholst. Ja. Das ist also einfach Fakt. So, ja, das wollte ich jetzt nochmal unterstreichen, ne? Ja. Weil viele noch an Shiny Objects irgendwie festhalten. Ne? So, boah, die Lookalike holt mir vielleicht nochmal 5% mehr ROAS irgendwie raus. Mhm. Ne? Aber der ROAS kann auf Bestandskunden halt die ganze Zeit auch aufbauen. Ja, ne? Und dann bezahlst du immer mehr für deine Bestandskunden und erst recht für deine Neukunden. Also du gewinnst kaum welche. Ja. Dein Business trocknet aus. So, und um zurückzukommen, die Creatives sind definitiv der Hauptfokus, worum du dich kümmern musst. Und deswegen, ich hatte auch mal so diesen reißerischen Beitrag auf LinkedIn veröffentlicht, wo ich sage, Media Buying ist tot. So, es ist tot im klassischen, ne, übergeordneten Sinne. So, weil dieses Mikromanagement, das Knöpfe drücken, das ist weg. So, weil der Fokus sich, also in meiner Welt, für mich als auch Media Buyer, auf die Strategie komplett verschiebt. So, bedeutet,
Offerstrukturen, Belegbarkeiten schaffen, Landingpages, Zeitpunkte, Awareness-Level, all das sind ja Themen, die man beeinflussen kann, die auch Teil von Media Buying sein können.
Genau, absolut. So, und das ist dann so der Media Buyer 2.0, der man einfach auch werden kann. Ne? Das heißt ja nicht, dass jetzt alle Media Buyer, sage ich mal, arbeitslos werden. So ganz im Gegenteil, es ist eine neue Goldgräberstimmung, wenn wir es so sagen, weil du wirklich diese Market Research, das Marktverständnis, so dieses Marktdesire, das Mass-Desire des Marktes wirklich identifizieren und ansprechen und in einem Creative verwandeln. Und dafür, wie du schon sagtest, Market-Awareness-Stufen, die sind dafür maßgeblich. Ohne das bekommst du es nicht hin, weil die sind wirklich so dein Kompass in der See. Ja,
ja, voll.
Und damit du weißt, in welche Richtung du halt einfach gehen musst. Und wenn man sich die wirklich detailliert drauf schafft und die durchdringt und versteht, dann ist das ein Game-Changer, also wirklich für jedes Business. Das kann ich so versprechen schon, weil es ist genial.
Ja, das Spannende ist, also letztlich nochmal da auch die Klammer und die Zusammenfassung. Creative ist das neue Targeting, da geht der Schwerpunkt hin und Co. Letztlich ist ja diese Vereinfachung und Automatisierung, ja, erstmal, du hast einen Fokus, du kümmerst dich um eine Kampagne, du nimmst die andere Arbeit ein Stück weit weg, weil du sagst, okay, eigentlich ist die jetzt nicht ergebnisführend oder ergebnistreibend, aber alle Media-Buyer, die vorher Plattform-Expertinnen und Experten waren, müssen halt jetzt wieder bessere Marketeers werden.
Genau. Ja,
und sich halt mit diesen ganzen Themen, die ein klassischer Marketing-Manager oder eine Managerin macht, auseinandersetzen. Weil es ist halt am Ende nicht Marketing, wenn du eine Plattform gut beherrschst, sondern es ist halt, wenn du in der Disziplin Marketing verstehst, welche Ps an welcher Stelle Sinn ergeben, wie du dich halt mit der anderen Seite des Marktes auseinandersetzt, wie du Research, ne, das Thema Produkt am Ende auch, das Thema irgendwie Personen, das Thema, wo sind noch zusätzliche Punkte, die man am Ende irgendwie aktivieren kann. Ja, es wird halt wieder deutlich komplexer, aber die vorher schon gutes Marketingverständnis hatten, oder auch in dem Bereich einfach schon Erfahrung gesammelt haben, die können das halt jetzt sehr einfach dahingehend transformieren, die halt aus der Welt kommen, und das ist jetzt meine Perspektive, würde mich auch deine Sicht so drauf interessieren, die halt einfach nur gut waren, dir zu erklären, welcher Knopf in welcher Reihenfolge gedrückt wird, um am Ende zu welchem Ergebnis zu kommen, die werden halt sich jetzt insbesondere ganz viel mit so Marketing-Basics auseinandersetzen müssen, um zu sagen, so, ja, okay, ne, keine Ahnung, jetzt machen wir mal Research, Marktforschung, wie setzt sich das denn auseinander? Mhm. Welche Rolle spielt auf einmal Brand Awareness für mich? Was machen unterschiedliche Käufergruppen aus? Wie wollen wir die aktivieren? Was sind Motivatoren? Was kann unser Produkt in unterschiedlichen Kontextstufen nochmal irgendwie darstellen? Und das fand ich so stark an deinem Vortrag, weil letztlich ist genau das halt das Thema, so beschäftige dich nicht mit dem Drücken von Knöpfen oder Einstellungsmöglichkeiten, sondern beschäftige dich wieder mit betriebswirtschaftlichen und insbesondere Marketing-Basics, die einfach grundlegend sind, um gute Kampagnen, gute Kommunikation zu machen. Ob es dann Abverkauf ist oder andere Ziele, ist eigentlich ein bisschen sekundär, weil die Vorgehensweise würde ja für alles funktionieren, oder?
Ja, genau, korrekt. So, und es ist auch super spannend, selbst die Reise dahin zu machen, ne? Dass man auf einmal sich nochmal mit etwas Neuem beschäftigt. Also mir macht sowas immer total Spaß. So, da kickt die intrinsische Motivation irgendwie komplett rein. Aber es ist auch wirklich cool, erst recht in dieser einen Kampagne, du veröffentlichst neues Creatives, du weißt ganz genau, dieses Verlangen wird angesprochen, in dieser Bewusstseinsstufe bist du gerade unterwegs, ne? Das Creative ist auf die und die Eigenschaften ausgelegt und dann hebt das Ding auch noch richtig heftig ab und du denkst dir, was ist denn jetzt hier los? So, Neukundenpreis so 25% günstiger und du denkst ja, oh mein Gott, das ist ja richtig cool. So. Und das macht dann auch also wieder richtig Spaß, ne? Weil du wirklich mit dieser Einänderung einen riesigen Impact erzielen kannst. So. Und dann ist das Media Buying halt auch so richtig so, yes, das war ein richtig cooler Move. Und du hast direkt das Learning generiert. Ne? Was funktioniert wirklich bei dir?
Ja, das ist ganz spannend, weil ich glaube, das, was viele auch unterschätzen, ist halt durch die Fokussierung und auch ein Stück weit die Kanalisierung von Budget und Ausspielung oder von Ausspielungsintensität, sagen wir es mal so. Ich glaube, das Wort gibt's nicht. Klassische Marketer würden sagen Werbedruck. So, verdichtest du ja einfach nur die Signale für die Maschine, ne?
Ja.
Und ich glaube, dieses Thema so, wie häufig muss ich jemanden erreichen, bis er bereit ist, mein Produkt zu kaufen? Weil keiner durchläuft diesen komischen Trichter und Funnel, den jeder aufmalt. So, um dann zu sagen, okay, die läuft jetzt ein bisschen, die Kampagne, ich habe jetzt einen gewissen Werbedruck und habe halt nicht diese 20%, die ich nochmal aufs Testing gebe oder die 10% in den Upper-Funnel oder sonst irgendwas, ne? Das bringt dich ja auch einfach dahingehend weiter, dass die, also nenn's Algorithmus, AI oder was auch immer, ja, die Maschine dahinter, einfach schnellere Muster erkennt, so. Und letztlich, wenn wir uns halt angucken, woran Meta gerade arbeitet, oder auch alle anderen Plattformen, TikTok auch, im Bereich AI, dann maße ich mir einfach auch nicht an, besser zu sein als diese Maschinen, die halt einfach extrem viele Datenmengen in kürzester Zeit analysieren können, um am Ende auch dir die beste Ergebnisrate zu liefern, ne? So, das ist halt auch so ein bisschen das, was immer so belächelt wird.
Ja, genau, zumal Facebook, wie lange gibt's schon Facebook? Ne? Also die haben wirklich Milliarden Datenpunkte, muss man sozusagen, und wie du schon sagst, ne, die sind so schnell und es hat einen Grund, warum das Creative gerade Budget bekommt. Ob es konvertiert oder nicht, ist erstmal zweitrangig, sondern es bekommt Budget und da muss man schauen, was man damit anfängt. Ne?
Ja, aber Matthias, das optimiert doch Meta alles nur zu seinen Gunst. Die wollen doch Geld verdienen.
Ja, natürlich, ja.
So, ich hoffe, es hat jetzt jeder die Ironie daraus gehört.
Ja, bitte.
So, kleiner Sneak Peek, weil wir wollen jetzt gleich nochmal so ein bisschen auch über das Thema Testing in diesen Kampagnenstrukturen sprechen. Aber kleines Teasing, beziehungsweise die von euch, die das mehr interessiert. Meta und AI ist ein Topic, was 2025 jeder da draußen auf dem Schirm haben sollte, weil die arbeiten nämlich an ihrem eigenen Large Language Model. Sagt mal Hallo zum Llama. Meta kommt aus dieser Metaverse-Zeit und jetzt sagen alle, ah, Metaverse, gibt's den Begriff überhaupt noch? Vielleicht, keine Ahnung. Aber das hat dazu geführt, dass insbesondere Meta eine technische Infrastruktur an Rechenpower aufgebaut hat, die sie halt jetzt nutzen, um diese Modelle selber zu entwickeln. Und das wissen tatsächlich die wenigsten, weil sich vielleicht viele mit AI und den Systemen dahinter noch nicht so beschäftigen. Aber die Meta-AI ist Open Source und hat jetzt mehr Nutzung als Open AI. Also es gibt mehr aktive Nutzung auf der Meta-AI als auf dem Pendant von Open AI. Das heißt, das kommt zusammen mit diesen Datenpunkten, die du gerade eben erwähnt hast, Matthias. Und dann finde ich es immer echt hanebüchen, dass da draußen irgendwie Leute sagen so, aber ich habe jetzt den einen Trick, den habe ich gefunden, damit läuft's besser, weil keiner vertraut der Maschine. Ich habe die hier gegambelt und gedribbelt und gechallenged und ich weiß es besser. Und davon müssen wir uns halt verabschieden. So. Im Bereich Testing, um da drauf zu kommen, gibt es ja dann vielleicht jetzt die ein oder andere Person, Matthias, die zuhört und sagt, okay, jetzt habe ich das verstanden. Simplifizierung macht Sinn, weil Fokus, Budget, Single Source of Truth, ich ändere links was, habe dann ein System rechts, was außerhalb der Plattform, was mir nochmal sagt, okay, geht in die richtige Richtung. Ich kann bestimmte Faktoren ausschließen, aber trotzdem möchte ich ja, wenn das Creative das Ding ist, was so wichtig ist, vielleicht vorgelagert Creative Testing betreiben, um dann zu entscheiden, welche Art von Botschaft ist denn die, die dann das Winning Creative ist, um den Neukundenakquisitionspreis so krass zu drücken, wie du ihn eben beschrieben hast. Wie machst du denn in diesen sehr schlanken Setups, die ja im Prinzip aus einer Kampagne und dann vielleicht ein bis zwei Ad-Sets besteht, maximal vermutlich. Wie machst du dann Creative Testing und ist es dann der Kampagnentyp Conversion oder ist es dann schon eine Advantage Shopping-Kampagne? Nimm uns mal mit in das Setup, wie das so aufgebaut ist und wo du wie testest.
Genau, also Kampagnenaufbau, eine Kampagne, Kampagnenbudgetoptimierung schalten wir entsprechend ein und dann erstellen wir schon unsere erste Anzeigengruppe, wo wir unsere ersten Ads jetzt initial einfach reinladen, sagen wir mal. Okay. Ja? Dann feuern wir die Ads ab, lassen es laufen, schauen, wie sehen die Ergebnisse aus. Okay, ne, können jetzt so oder so sein. Und jetzt wollen wir einen Test veröffentlichen. Wir haben neue Creatives in der Pipeline und erstellen eine zweite Anzeigengruppe. So, wir duplizieren die erste, haben vielleicht schon ein paar Learnings, die können wir mit in die zweite übernehmen und laden dann neue Creatives in die zweite Anzeigengruppe. Okay. Und dann drücken wir auf Publish.
Okay. Das heißt, du hast eine Kampagne und diese Kampagne entwickelt sich einfach historisch, dass du sagst, okay, erster Test oder erste Iteration geht live, wir sehen, was funktioniert. Das, was da funktioniert, wird dann weiterlaufen gelassen oder duplizierst du dann das Adset in ein zweites und die vorigen Winner-Creatives laufen dann mit den neuen Creatives mit oder laufen die Adsets dann parallel?
Dafür gibt es tatsächlich einen ganzen Entscheidungsbaum. Okay. Den werde ich nochmal auf LinkedIn dann auch mal teilen.
Sehr gut.
Jetzt hast du mich ja dazu gedrängt, das zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Fall. Genau, es sieht nämlich so aus. Also, wenn wir jetzt Anzeigengruppe 1 hat jetzt ganze Zeit schon Budget bekommen und die Ergebnisse, sagen wir mal, sehen total toll aus. So, ne? Das ist der erste Fall. Dann wollen wir trotzdem testen, weil wir sagen, hey, wir wollen einfach besser werden. Wir müssen noch mehr an den Kosten cutten, damit wir die Neukunden einfach besser reinbekommen. Ja. Also, wir veröffentlichen den zweiten Test und dann haben wir den Fall, der auftreten kann. Entweder Meta bleibt mit dem Budget bei deinem Gewinner. Na, also du beobachtest das über ein paar Tage an Zeitraum. Dafür gibt es dann den Entscheidungsbaum nochmal. Ja, aber es gibt 5 verschiedene Cases. So.
Okay.
Das lässt du dann laufen, du hast den Budgetdruck und du siehst nach 7 Tagen, Meta bleibt einfach bei Anzeigengruppe Nummer 1, also deinem ursprünglichen Gewinner.
Ja.
Dann ist ganz klar, Anzeigengruppe 2 wird ausgemacht. Der Test war negativ.
Okay, aber da jetzt für ganz Doofe, ne? Also ich meine, ich finde immer so, wir sprechen jetzt miteinander, jetzt haben wir vielleicht jemanden vom Lautsprecher sitzen, der jetzt ganz aufmerksam zuhört und sagt dann so, ja, ist dann denn in jeder Anzeigengruppe ein Creative oder sprechen wir von Anzeigenbuckets?
Also das kann man mittlerweile entscheiden. Wir haben ja das Flexible Ads Format, was man aktivieren kann. Ich tendiere mittlerweile zu einzelnen Ads reinwerfen. Es geht aber an etwas Technischen von Meta. Wenn sie das gefixt haben, gehe ich wieder zu Flexible, dann 100% zurück.
Okay.
Das heißt, mach mal 3 Ads, sage ich mal, rein. Du kannst 3 bis 6 machen. So, 6 sehe ich als Maximum. Ich bin immer so der, ich mache 3 Stück rein. So.
Okay.
So, und dann haben wir jetzt ja gerade gesagt, Anzeigengruppe 2 hat kein Budget bekommen oder nur sehr, sehr wenig Budget.
Wenig Budget,
ja, sagen wir haben 1.000 Euro Tagesbudget gehabt, lassen es 7 Tage laufen, sind 7.000 Euro. Anzeigengruppe 2 hat halt nur 70 Euro bekommen. So, dann würde man ja sagen, ja, aber das ist statistisch ja nicht relevant. Also nicht
signifikant. Signifikant.
Dankeschön. Dann würde man ja sagen, naja gut, die Maschine, die hat ja eh keine Ahnung.
Ja,
Ich gliedere das aus, erstelle eine weitere Kampagne und gebe einfach mal den 500 Euro Tagesbudget auf dieses Creative drauf. Kann man machen, sollte man lassen. Ich hab's
dann hast du statistisch signifikant bewiesen, dass die Maschine davor die richtige Entscheidung getroffen hat.
Die Maschine mit Milliarden Datenpunkten. Und wenn man sich dabei nicht so ein bisschen verrückt vorkommt, wie so ein verrückter Professor, der es besser weiß, also man kann es machen, aber man kann es auch wirklich lassen. Ich habe es natürlich für euch auch getestet, mehrfach. In dieser Kampagnenstruktur, weil ich habe damit ja auch angefangen und dachte so, ach komm, naja, ein bisschen.
Aber da sind wir wieder beim Punkt, Matthias, weil ich meine, so, weißt du, das machen dann halt Menschen, die sagen, ich bin Plattformexperte oder ich weiß, dass bestimmte Methodiken innerhalb des Ads Managers so und so funktionieren. Aber letztlich ist das komplett sekundär, weil es zählt halt in vielen Fällen einfach nur, was hast du in der Kasse? Und ob jetzt das eine Adset mehr bekommen hat und das dann unfair ist oder es nochmal beweist, dass es wirklich so ist und das dann statistisch, das ist so auf einem Fachsimpel-Niveau, was aber am Ende keinen Unterschied in der Kasse macht, ne? Oder im Zweifel macht es einen negativen Unterschied, wenn man einfach Geld ausgegeben hat, um nochmal zu beweisen, dass die Maschine richtig agiert, so.
Ja, genau, dann hast du halt wieder Geld rausgeworfen und dann, toll, aber das war das mit dem Gambeln, was du vorhin meinst, ne? Das ist dann wirklich komplett Gambling, was man dann
macht. Ja, das kann man ja auch sagen, also es gibt ja auch Kunden, die dann dazu tendieren, bestimmte Annahmen oder Wissen aus keine Ahnung, von vor 5 Jahren nochmal so reinzuschmeißen und dann nicht dem Dienstleister vertrauen, sondern sagen, oh ja, ne, jetzt hat das vielleicht die letzten 2 Wochen nicht funktioniert, jetzt habe ich aber das und das und das gelesen, lass uns das doch mal so und so und so machen. Ne? Und dann ist es ja argumentativ super schwierig, dagegen zu arbeiten, weil das Einfache ist ja einfach zu sagen, okay, dann beweisen wir es dir nochmal, aber da muss man auch stur und hakeneckig sein und sagen, ey, ganz ehrlich, wir sind da, das ist der Job to be done, so, ja. Und der Job to be done ist nicht zu beweisen, dass die letzten Tage davor die Maschine irgendwie schlecht justiert war, sondern die ganzen Faktoren, die drumherum sind, die können wir halt auch nicht ausschließen. Wir werden nie wieder ein Testszenario bauen, dass der Markt an dem Zeitpunkt genauso war wie vor 3 Tagen. Ja, deswegen können wir nur nach vorne gucken und die Argumente sprechen für, mach es so einfach wie möglich, damit es funktioniert, und je komplexer und je mehr Expertinnen und Experten von rechts und links reinquatschen, desto weniger gut wird es funktionieren. Es gibt, glaube ich, wie hat der Dan das so gesagt, hast du das gesehen auf LinkedIn, das ist so ein Spruch, den habe ich mir auf die Wand geschrieben. Es gibt keinen Bereich, wo sich so viele vermeintliche Experten einmischen wie Social Media. Es geht ja auch keiner in die Finanzbuchhaltung und sagt dem, keine Ahnung, sagt der Gisela oder dem Rüdiger da, wie man jetzt hier irgendwie eine Postenabgrenzung fürs neue Jahr macht. Aber bei Social Media meint halt auf jeder aufgrund von irgendwelcher Meinung Ahnung zu haben, und das ist halt schwierig dann, ne?
So. Das war zum Anfang meiner Selbstständigkeit meine größte Sorge, dass ich genau an auch solche Partner oder Kunden gerate, ne, die dann wirklich dir nur reinreden, und da habe ich mir überlegt, wie kann ich das denn vermeiden? Einfache Lösung, Erwartungshorizont. Den habe ich formuliert, gehe ich mit den Kunden durch, und Vertrauen ist zu 300% da.
Aber letztlich ist es ja so, Matthias, du hast ja jetzt gesagt, okay, ne, das ist halt ganz simplifiziert eine Kampagne. Du arbeitest über die Ad-Sets, du entscheidest am Ende, wo geht die Kohle hin. Gewinner-Creatives werden durchgefeiert. Es gibt den Entscheidungsbaum, auf den wir uns dann sehr freuen, wenn du ihn bei LinkedIn postest. Und den werden wir natürlich auch verlinken. Aber letztlich ist es ja auch eine Education-Aufgabe dann, oder auch das Thema initial, wenn ich jetzt so eine Transformation in einem Setup mache. Vielleicht ist es vorher nicht gut gelaufen, aber das, was du ja dann vermeintlich im Konto baust, ist ja für einen Außenstehenden erstmal so, da hat er jetzt nicht viel Arbeit reingesteckt, kann ja nichts sein. So, weißt du, das ist ja schon so dieses, also ich bezahle ja jetzt einen Dienstleister oder einen Angestellten dafür, dass er Kampagnen baut, und dann gucke ich mir das mal an und lass mir das mal zeigen, und dann ist es so, da, da und 3 Creatives und das war's. Und am Ende funktioniert es und denkst dir so, warum soll ich dafür jetzt? Ne? Also es ist ja am Ende die ganze Arbeit drumherum so, und du wirst ja nicht bezahlt für Kampagnen bauen so. Aber ich finde schon, das ist eine Transformationsherausforderung auf Kundenseite oder auf Stakeholderseite zu sagen, es ist so einfach, und nur weil Meta uns die Möglichkeiten gibt, ganz verschachtelte Kampagnen zu bauen, müssen wir es nicht machen.
Ja, so, genau. Ne? Das ist so. Am Ende des Tages bezahlt man für das Wissen, ne? So, und das Wissen hat man ja jetzt quasi dann auch nochmal bekommen, dass man das dann auch anwenden kann, wirklich, ne? Aber es ist ja so, und deswegen ist es ja dieses Media Buying 1.0 mit dem Level Up zu Media Buying 2.0. So. Ja. Weil der Trend geht dahin, dass die Kunden dann den Media Buyer 2.0 bezahlen, weil der strategisch ganz tief im Thema drin ist.
Definitiv.
Und wenn du dann sagst, hey, du hast doch einen Creative Strategist und du hast einen Creative Director und wie auch immer, der Media Buyer, das ist ein Unterschied, ob der Media Buyer jetzt zu dir sagt, hey, das Creative mit der Sauna drauf hat gut funktioniert, ne? Oder der Media Buyer sagt zu dir, hey, pass auf, Market Awareness Stage, Solution Aware, Mass Desire, man möchte sich entspannen mit der Benefit-Kommunikation XY, wenn er das an die Hand gibt und das rausgibt, das ist eine richtige Marschrichtung, die er vorgeben kann, womit dann auch der Creative Strategist arbeiten kann, weil er weiß, okay, hey, das sind die nächsten Schritte, und das ist dann so Media Buying 2.0, weil der Media Buyer das entsprechend ins Team geben kann und natürlich auch der Brand strategisch viel, viel mehr Informationen anbieten kann über den erfolgreichen Test oder halt auch, warum der Test gescheitert ist.
Voll. Und letztlich, ne, das ist halt für E-Com und Abverkaufsziele, ist es Stand jetzt schon genau so. Es gibt natürlich noch andere Kampagnenziele oder Unternehmen, die deutlich stärker auch im Bereich Branding und Awareness und Co. unterwegs sind, wo man sagt, da muss man das ja anders machen, weil, ne, wir haben gar nicht die Kohle, um alle Menschen da draußen zu erreichen und so. Wir machen die Erfahrung tatsächlich, dass man diese Ansätze komplett auf alle Kampagnenziele auf Meta auch übertragen kann.
Ja.
Die wichtige Grundlage ist, und für alle, die uns jetzt zuhören, das macht man nicht einfach 1:1 so, sondern ihr müsst eine Umgebung bauen. Das hat der Matthias mit seinem Beispiel schön gezeigt, dann am Beispiel dieses externen Tools, wo man die Beweisführung hat. Es ist wichtig, dass der Kampagnenerfolg außerhalb des Ads Managers belegbar ist. Und das ist halt für jedes Kampagnenziel das Ding, womit sich dann Media Buyer 2.0 beschäftigen, weil es reicht halt nicht mehr in irgendeine Annahme und Interpretation von modellierten und statistisch irgendwie aufbereiteten Werten zu gehen. Egal, ob das jetzt ein ROAS, eine CTR oder sonst irgendwas ist. Das sind halt am Ende Vanity-Metriken. Und wir dürfen der Verführung nicht erliegen, die ganzen Zahlen irgendwie als so, wie hast du es eben gesagt, Shiny Objects zu sehen und da so die ganze Zeit irgendwie, weil der CPC da und die CTR da, da ist der irgendwie,
ja, genau,
da, ne, so, das ist so, das Alter. Ist, ja, am Ende geht's ja zum Glück auch wieder davon weg, ne, so.
Genau.
Das, was nicht weggeht, Matthias, ist, dass du kluge Inhalte auf LinkedIn verfasst, wo die Leute dir auf jeden Fall, also da ist absolute Follower-Empfehlung, der Matthias hat so, mit Lighthouse-Ads, du hast so das Narrativ, das maritime Narrativ, ne? Du hast eben auch das Thema Kompass und Seven Seas und ne, Lighthouse. Du publizierst auch in Wellen. Manchmal hast du ganz viele Inhalte.
Dann, ja.
Dann merkt man, dass du als, ja, aber ist ja okay, ne? So, das ist ja völlig nachvollziehbar.
Ebbe und Flut nenne ich das, ne?
So, genau so, weil du hast halt manchmal hast du halt auch einfach dann LinkedIn-Ebbe, aber hast halt die Flut dann auf dem operativen Geschäft wie in der Black Week. Aber es lohnt sich, dir zu folgen auf jeden Fall. Und wer dich mal in Real Life treffen möchte, der kommt einfach am 15.09. nächstes Jahr zum, oder nicht nächstes Jahr, 15.09.25, dann zum Adscamp, ne?
Ja, freue ich mich drauf. Wird cool.
Und wenn ihr jetzt Fragen zu dieser Methodik habt und wie der Matthias das gemacht hat und so, den könnt ihr auch einfach anschreiben bei LinkedIn. Der antwortet auch ganz nett. Ist ein ganz sympathischer Mensch, der euch, der sein Wissen auch teilt. Matthias, schätze ich auch sehr an dir, dass du da keine Luftschlösser baust oder irgendwelche Dinge, die dann irgendwie fancy klingen, sondern es,
ja, no gatekeeping.
Ist auch an deinem Vortrag schön als Beispiel einmal komplett langgezogen, wie man dann halt einfach so einen Transformationsgedanken in so ein Setup reinbekommt, mit allen Vor- und Nachteilen, die dann sind. Ich glaube, der Erklärungsaufwand zu sagen, das ist einfach, aber es funktioniert, das ist so die Meisterleistung. Und wenn man das dann hinbekommt, da hat man schon sehr, sehr viel Arbeitszeit auch gespart, die man sonst irgendwie ins Bauen von, weiß ich nicht, worauf es eingezahlt hat, ne? Auf Arbeitszeit vielleicht, Stunden abrechnen, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ja, richtig. So, ja. Point-and-Click-Adventure im Werbeanzeigenmanager.
Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir freuen uns an dieser Stelle auf neue Abonnentinnen und Abonnenten, auf positive Bewertungen und insbesondere auf Feedback zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen. Und wir bedanken uns an der Stelle fürs Zuhören und sagen bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Vielen Dank. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.